Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Und freut mich, dass ihr heute wieder da seid und mir eure Aufmerksamkeit schenkt zu einem Thema, was auch wirklich ein faszinierendes Thema ist. Sehr geheimnisumwittert, sehr viele komische Stories werden wir heute hören. Es geht um den unerforschten Kontinent, es geht um die Antarktis. Und das ist wirklich ein Thema, was wiederum in ganz viele Dinge abzweigt. Und aus meiner Sicht ist es auch eins der Schlüsselthemen in der heutigen Zeit. Der Schlüssel zum Verstehen, was eigentlich auf dieser Welt läuft, könnte in der Antarktis liegen. Ja. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mal mit diesem kalten Thema Antarktis. Und einsteigen tun wir mit keinem Geringeren als diesem Gentleman, Admiral Byrd. Ja. Wir alle haben ja schon die Geschichte gehört und das war auch tatsächlich eine von den ersten krassen Antarktis-Geschichten, die ich eigentlich so gehört habe. Das sind ja die Geschichten, die Admiral Byrd berichtet, der in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, 1947 oder so, hat er eine Antarktis-Expedition unternommen, die sogenannte Operation High Jump. Eine Expedition, die militärischen Charakter hatte. Ja. Er ist mit einem Haufen militärischem Equipment, auch Schiffen und so weiter. Also eine große Expedition, die Antarktis gemacht. Und als er da zurückgekommen ist, diese Expedition, die wurde dann fast schon panikartig, fluchtartig abgebrochen. Und als er von dieser Expedition zurückgekommen ist, zunächst mal nach Lateinamerika, Chile, glaube ich, dort hat er dann einer Zeitung ja ein Interview gegeben. Und das ist so mit eins der ältesten Dinge, die ich so gehört habe, wo es erstmal so hellhörig wird. Hä? Antarktis, was läuft hier? Denn in diesem Zeitungsinterview hat er dieses legendäre Statement gemacht, dass er gesagt hat, Amerika muss sich darauf vorbereiten, dass künftige Konflikte, Kriege mit einem Gegner stattfinden könnte, der über eine überlegene Technologie verfügt, der Flugmaschinen hat, die innerhalb die extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen können und so weiter. Und das ist ja so ein Ding, was es jetzt schon ganz lange gibt. Und dieses Interview übrigens ist echt. Also diese Zeitungsausschnitt, den gibt's wirklich. Und ich sage das dazu, weil bei vielen, über was wir heute sprechen, ist auch viel Spekulation dabei. Es ist halt wirklich gar nicht so viel gesichertes Wissen, was wir da haben. Aber diese Admiral Byrd Story, die stimmt. Hat das nur schon mal vorausgeschickt, weil viele auch gleich sagen, ja, das sind alles nur Stories, die da gegeben hat. Ob er die Wahrheit gesagt hat, ist was anderes, wissen wir natürlich nicht. Aber Admiral Byrd war auf jeden Fall ein hochrespektierter Mann. Ja. Und ich wüsste nicht, warum er da einer Zeitung da irgendwelche solchen Geschichten auftischen sollte. Er hat es halt gesagt, was auch immer dann daraus wird. Ja. Admiral Byrd, der wird uns noch häufiger begegnen heute. Aber als nächstes noch vielleicht noch ein bisschen älteres Geschichten über Antarktis, die ich auch schon ganz lange kenne und die mich auch inspiriert haben. Das sind Werke aus der Literatur. H.P. Lovecraft, ne, amerikanischer Schriftsteller, der so wirklich Schauergeschichten geschrieben hat, Horror, Geistergeschichten. Lovecraft, der hat mehrmals das Thema Antarktis in seinem literarischen Werk gebracht. Am bekanntesten ist vielleicht die Geschichte Berge des Wahnsinns, die Mountains of Madness, oder ich weiß gar nicht, wie es im Original heißt, Berge des Wahnsinns. Und dort beschreibt Lovecraft eine Expeditionsreise, die gemacht wird in die Antarktis, und wo die Expeditionsteilnehmer den gewissen Wesen begegnen, die nicht von hier zu stammen scheinen. Um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es ist natürlich Fiktion, es ist Lovecraft. Ja. Aber ich habe mir schon, als ich in jungen Jahren Lovecraft gelesen habe, hatte ich schon irgendwie immer das Gefühl, das ist jetzt nicht nur Fiktion, sondern irgendwie der Typ weiß was oder hat einen künstlerischen Zugang zu, also aus Intuition heraus zu gewissen Dingen. Aber es ist nicht nur nicht nur eine reine Fiktion, sondern der berichtet über irgendwas, was er hat sich das nicht einfach nur ausgedacht. Das ist, was ich damit sagen will. Ja. Und um was es da bei Lovecraft geht, das ist eine ganze eigene Mythologie, die er geschaffen hat, der sogenannte Cthulhu-Mythos. Und in dem beschreibt er halt, dass in der Antarktis unter dem Eis tief verborgen Wesenheiten leben, die er, Lovecraft nennt sie einfach nur die Alten. Und es ist irgendwie nie so ganz klar, was das für Wesenheiten sind. Sind es extraterrestrische? Also, und einige spricht dafür, dass Lovecraft es so darstellt. Also irgendwann mal von den Sternen gekommen. Oder sind es Wesen, die aus dem Erdinneren kommen? Und es ist natürlich interessant, weil das schon mehrere von diesen großen Mythen anspricht, die rund um die Antarktis ja bis zum heutigen Teil kreisen. So. Und finde ich interessant, dass schon Lovecraft das gemacht hat. Hier auf dem Bild sehen wir mal so eine künstlerische Darstellung von dieser Story von Berge des Wahnsinns. Und ich weiß nicht, ob ihr es genau erkennen könnt. Hier vorne links sind halt zwei Expeditionsteilnehmer und die stoßen dann auf diese seltsamen Wesen. Also ich schätze mal, zu Zeiten von Lovecraft hat man eben Aliens noch ein bisschen anders dargestellt. Also das ist wirklich, das ist nichts, was mit unserem Leben oder mit unseren Grundformen so ein Auge, zwei Augen, ein Kopf, zwei Arme und so weiter damit zu tun hat. Und ja, wirklich ein faszinierendes Werk von Lovecraft, das nur mal so als kleinen Einstieg mal. Schon damals hat mich das auch schon mit der Antarktis immer irgendwie fasziniert, bei diesen Geschichten von Lovecraft. Auch sein Kollege Edgar Allan Poe hat dieses Thema angesprochen in dem Buch The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Da geht es um Walfänger. Nantucket war so ein großer Walfängerhafen. Und Walfänger, das sind die halt auch so mit die ersten waren, die überhaupt in diese Gewässer darunter gegangen sind, um halt auf Waljagd zu gehen. Und auch Edgar Allan Poe beschreibt dort so seltsame Phänomene, die dort stattfinden in der Antarktis. Und das finde ich schon mal interessant, dass sowohl Edgar Allan Poe als auch Lovecraft, die ja beide so für diese Literatur noir stehen, dass die beide da schon, ob sie jetzt Wissen hatten oder ob es aus ihrer Intuition ist, sei mal dahingestellt, aber dass sie beide schon dieses Thema auf den Tisch gebracht haben. Antarktis und dass da irgendwas Geheimnisvolles vor sich geht. Irgendwas, was wir mit unserem menschlichen Sinn vielleicht gar nicht so genau greifen können. Ne? Naja, und es gab ja dann in den 30er Jahren diese legendäre Expedition, diese deutsche Antarktis-Expedition. Ich habe da auch mal hier ein kleines Bild dazu. Ach nee, vorher noch die Karte mal von der Antarktis. Und es gab ja dann diese deutsche Expedition, die dann Neuschwabenland gegründet haben. Und da sehen wir mal jetzt hier auf der Karte, wo das ist, also ganz da im oberen Bereich, das Rote, das ist das Neuschwabenland. Das ist übrigens Teil von, was da drunter steht, Queen Maud Land. Queen Maud Land, der König Maud, das ist Norwegen. Und diese Expedition Neuschwabenland ging also in ein Gebiet, was eigentlich schon die Norweger für sich beansprucht haben. Das heißt, man könnte jetzt, wenn man wollte, könnte man sagen, damit hat vielleicht der Zweite Weltkrieg sogar angefangen. Noch vor dem eigentlichen Krieg, weil das dort schon sozusagen den Norwegern was weggenommen wurde. Wobei das natürlich die Frage ist, wie legitim ist das? Sowohl Neuschwabenland als auch die Norweger, sie sagen, hier, das gehört uns. Sei es drum. Aber es geht jetzt erstmal hier um diese berühmte oder berüchtigte auch Expedition der Deutschen in die Antarktis. Und was viele Leute nicht wissen, in den Jahren vorher, einer von denen, die deutschen Expeditionsteilnehmer oder die Planer beraten haben, war kein geringer als dieser Admiral Byrd. Ja? Admiral Byrd hat also auch die deutsche Expedition beraten, hat denen erklärt, weil er eben schon vor Ort war. Heute wird er manchmal dieser Admiral Byrd als so ein bisschen fast schon wie so eine Witzfigur dargestellt, aber eben gerade wegen diesen krassen Geschichten rund um Operation High Jump. Aber wir sollten nicht verkennen, in seiner Zeit war Admiral Byrd ein Held, der größte Pionier der Arktisforschung. Der war am Nordpol, der war im Süden unten, insgesamt auf einer ganzen Reihe von Expeditionen. Also wahrscheinlich zu der Zeit definitiv der erfahrenste Polarforscher, den es überhaupt gab auf der Welt. Also eine absolute Koryphäe. Jemand, dessen Wort Gewicht hatte und der nicht irgendwie irgendwelche wilden Stories nur erzählt hat. Und auch die Deutschen haben ihn also sozusagen dann als Berater gehabt. Aber er hat die Expedition bei den Deutschen nicht mitgemacht. Ja, jetzt ist diese deutsche Expedition, wie so viele andere, da kursieren da ganz viele Gerüchte drum. Bei Neuschwabenland, das ist euch bekannt, diese Geschichten, dass dort vielleicht eine geheime Basis eingerichtet wurde von den Nazis mit Hightech-Waffen, Flugscheiben und so weiter. Ich bin dabei ganz vielen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, ob diese Expedition wirklich in der Lage war, jetzt auch rein logistisch einen solchen Stützpunkt in der Antarktis einzurichten. Das war eine Forschungsexpedition. Ich glaube nicht, dass sie die Ressourcen hatten, dort wirklich eine Basis selber aus dem Nichts zu schaffen. Die Frage ist viel eher, ob sie dort auf irgendwas gestoßen sind. Und die Frage, auf was könnten sie dort gestoßen sein? Vielleicht tatsächlich eben auf Spuren einer ehemaligen Hochkultur oder vielleicht sogar auf eine aktuelle Hochkultur, womit wir wiederum bei den Stories werden von Lovecraft. Der gesagt hat, da leben halt gewisse Wesen. Das mag sein, aber wo ich halt echt sehr skeptisch bin und da wird es auch heute nicht so groß drum gehen, ist jetzt um die ganzen das ganze Thema Nazi-UFO-Basis in Neuschwabenland. Das Thema Nazi-Kriegstechnologie, geheime Technologien, UFOs ist auf jeden Fall interessant, aber ich glaube, wenn, dann hat es seine Fortführung dann eher in Südamerika erfahren und nicht unbedingt in der Antarktis. Also ich bin da selber skeptisch, so sage ich ganz ehrlich. Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem, was war die Motivation für diese Expedition? Es wird besonders interessant, wenn man schaut, wer diese Expedition finanziert hat. Das waren zwei Leute von diesen NSDAP-Politikern, die da besonders dahinter standen. Und der eine Sponsor war Rudolf Hess. Und Rudolf Hess, kann man sagen, der repräsentiert so diese okkulten Nazis. Er selber hat sein ganzes Leben lang, war er Okkultist, schon geboren in Alexandria, damit geht's schon los. Und hat sich sein Leben lang mit okkultistischen Traditionen und so weiter beschäftigt. Und was einen großen Einfluss hatte in die ganze völkische Bewegung und so weiter. Also Rudolf Hess ist so ein Repräsentant von den esoterischen Nazis, okkulten Nazis, wenn du so willst. Ja. Und der andere Mann, der diese Expedition finanziert hat und ins Laufen gebracht hat, war Hermann Göring. Und Hermann Göring und Rudolf Hess, das sind im Grunde genommen wie Antipoden. Ja. Hess ist eher so der Okkultist, der Esoteriker, ein bisschen geheimnisumwittert auch. Ja. Und Göring ist dagegen ein Materialist. Er ist eher ein Militär. Einer, den wirklich nur militärische Dinge interessieren, Technologie und so weiter. Und einer, der jetzt mit so Institutionen wie dem Ahnenerbe, wo man so diesen alten ganzen Geschichten nachfolgt, damit hat er einer wie Göring zu tun. Ja, Göring war wirklich einer, den musst du mit greifbaren Fakten überzeugen. So. Und das ist schon interessant, dass ausgerechnet die beiden diese Expedition ins Leben gerufen haben und angeschoben und auch finanziert haben. Also aus deren Haushalten gingen halt die Gelder dort rein. Und die Frage ist, welche Motivation hatten die? Haben sie vielleicht schon vorher von gewissen Dingen gehört gehabt? Hatten sie vielleicht schon irgendwelche Informationen, irgendwelches altes Wissen, was darauf hingewiesen hat, dass dort in der Antarktis irgendwas sein könnte? Und dass sie deswegen diese Expedition gemacht haben. Und zwar genau aus diesen beiden Motiven. Also zum einen Rudolf Hess, der eben meint, dort vielleicht gewisse esoterische Geheimnisse zu finden. Aber ein Mann wie Göring, den hätte dieser Kram nicht interessiert. Der war eher interessiert an wirklich harten Fakten, technisch. Irgendwas, was auch kriegsrelevant ist, was militärisch relevant ist. Und das ist schon die Frage, ob die eben nicht schon einfach nur in Zufall hineingeforscht haben oder schon eine gewisse Idee hatten, was sie suchen und was sie zu finden hoffen und worauf sie auch hoffen, dass das eine gewisse Relevanz hat, auch für den bevorstehenden Krieg, der da zumindest schon absehbar war, dass es kommen wird, 38, 39. Diese Expedition ist zurückgekommen, wirklich kurz vor Kriegsbeginn dann, ne? alte Informationen, da denken viele natürlich ganz schnell an die Piri-Reis-Karte. Das ist die Piri-Reis-Karte, von der man bestimmt schon oft gehört hat. Für die, die es noch nicht kennen, Piri-Reis war ein Admiral der im Osmanischen Reich, also Sultan Istanbul. Und dieser Piri-Reis hat 1513, die ist von 1513, hat er eine Weltkarte erstellt. Und diese Weltkarte ist für die Zeit erstaunlich gut. Wenn man überlegt, 1513, das sind noch ein paar Jahrzehnte, nachdem Kolumbus Amerika wiederentdeckt hat, wie ich es mal sagen möchte. Und für die Zeit ist diese Karte wirklich erstaunlich, also was dort alles zu sehen ist. Und es wird jetzt schon ganz lange auch erzählt, dass auf dieser Karte auch die Antarktis schon dargestellt ist. Und zwar eisfrei. Also die reine Landmasse. Und das ist ja wirklich so ein Mindbender, denn offiziell wurde die Antarktis überhaupt erst 1900 entdeckt. Und eisfrei, also wirklich zu kartografieren, was unter dem Eis ist, das ging, glaube ich, erst technologisch in den 50er Jahren oder sowas. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann dieser Piri Reis überhaupt eine Karte gehabt haben, auf der der Umriss von der Antarktis sichtbar ist. Woher wusste der das? Was es halt da so interessant macht, Piri Reis hat selber gesagt, er hat seine Karte erstellt aus mehreren Quellen. Mehrere Quellen, die er zur Verfügung hatte, und aus denen hat er so seine Schlüsse gezogen und hat eine Karte rausgemacht. Und wir hatten hier schon mal irgendwann in der Sendung, wo wir auf diesen roten Faden in der Geschichte eingegangen sind, geheime Technologie von einer vermeintlichen frühen Hochkultur, die sich, wie die ihren Weg gefunden hat im Westen. Und eine von den Linien, über die wir auch gesprochen haben, ist in altes Ägypten. Und aus dem alten Ägypten ist vieles von diesem Wissen überliefert worden in die Bibliothek von Alexandria. Und die wiederum von dort ist vieles nach Griechenland gekommen. Ne? Das ist eben das, was dann heute Istanbul ist, war eben früher Konstantinopel. Und vieles von diesem Wissen aus Ägypten, Alexandria, ist also wohl nach Konstantinopel gekommen. Und dort dann über längere Zeiträume halt verblieben, über die Jahrhunderte. Das ist so, warum diese Piri-Reis-Karte natürlich super interessant ist, wo man sich fragt, gibt es da nicht noch mehr so geheimes altes Wissen? Und hatten nicht eventuell Leute wie Rudolf Hess und auch Institutionen wie Ahnenerbe, haben die nicht vielleicht von gewissen alten Wissen, hatten die da Zugang drauf, hatten die Zugriff drauf, vielleicht sogar zu alten Kartenmaterial, sodass sie vielleicht auch schon eine gewisse Motivation hatten, dort in die Antarktis zu gehen. Ne? Jetzt ist es allerdings so, wenn man sich mit der Piri-Reis-Karte beschäftigt, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die Antarktis darstellen soll da unten. Also, es würde natürlich gut mir jetzt in Kram passen, also jetzt in meine Argumentationslinie, aber ich sag's euch auch mal, ich meine, wir gehen dahin, wohin uns halt die Wahrheit führt, wie wir sie halt aufnehmen und erkennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich mich mit der Piri-Reis-Karte beschäftige, desto weniger bin ich überzeugt, dass es da unten wirklich die Antarktis überhaupt ist. Es ist jetzt nur ein Ausschnitt von dieser Piri-Reis-Karte, aber hier oben ist es noch ziemlich eindeutig, da wo auch der Pfeil Brasil hingeht. Das ist diese Ecke von Brasilien. Die ist ziemlich akkurat gezeichnet und das lässt sich schon erahnen. Aber hier schon alles, was da links jenseits davon kommt, da wusste man offensichtlich nicht so genau Bescheid. Und so ist die Karte original. Es zieht sich also so von, wenn wir da oben diese Ecke von Brasilien sehen, zieht sich das hier runter nach Südamerika. Und es gibt nie, die Landverbindung hört nie auf. Also die Küste geht wirklich die ganze Zeit bis hier runter. Und diesen Bereich hier unten, das ist, wo man sagt, das ist Antarktis und das sind die Inseln, die da vorgelagert sind. Ne? Und da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Was du nicht siehst auf dieser Karte, auf dieser Piri-Reis-Karte, ist wirklich der Kontinent der Antarktis, wie es heute im Atlas ist. Das siehst du auf keinen Fall. Man sieht dort unten diese Küstenstreifen, aber was es genau ist, es könnte auch sein, dass es immer noch Südamerika ist, wie es jetzt auf dieser Karte dargestellt wird. Hier sehen wir nochmal rechts die Piri-Reis-Karte, im Grunde genommen das Gleiche, was wir gerade hatten. Hier ist nochmal diese Ecke mit Brasilien, ja, mit diesem Tier auch. Und die Küste, die da runter geht. Und jetzt hat man mal so diesen Umriss, die Silhouette von Südamerika dort reingebracht und man versucht mal gewisse Fixpunkte so einander zuzuordnen. Hier oben klappt das alles ziemlich gut. Ja, hier klappt das ziemlich gut, selbst die karibischen Inseln und so weiter. Das haut alles hin. Aber dann hier unten knickt das auf einmal alles so merkwürdig ab. Aber es könnte auch einfach nur so dort drin der Fehler liegen, dass das hier, was hier so abknickt, ist das, was in echt halt noch geradeaus weiter runterläuft. Und man könnte auch so durchaus die Karte interpretieren. Also zum Beispiel diese Insel hier, Falklandinsel, wäre dann hier. Und so dass sozusagen, was wir hier sehen, der südlichste Teil von Südamerika ist, der aber so abgeknickt ist. Interessant, weil er auch diese Karte, wenn man es als Ganzes sieht, die geht halt auch von einer runden Erde aus. Und ist schwierig zu sagen. Ich wollte es nur mal so bringen, weil es wird halt immer wieder sich auf die Piri-Reis-Karte bezogen. Und ich habe auch schon öfter über die gesprochen. Aber ganz ehrlich, je weiter ich mich mit dem Ding beschäftige, mittlerweile überzeugt mich das eigentlich am meisten. Also ich bin gar nicht so sicher, ob die Piri-Reis-Karte wirklich die Antarktis zeigt. Aber hey, sei es drum. Um was es ja ging, ist eben dieses alte Wissen. Und die Piri-Reis-Karte ist jetzt vielleicht nicht mehr das heißeste Argument, aber die Argumentationskette, dass die Nazis über gewisse Quellen verfügt haben, die in dieses alte Wissen reichen, das ist nichts Neues. Da geht es auch nicht nur um Antarktis, sondern da geht es genauso um die Expeditionen, die durchgeführt wurden in den Himalaya. Da geht es um Expeditionen hin in den Mittleren Osten, Indiana Jones und so weiter. Da geht es aber auch darum, innerhalb von Europa, Pyrenäen und so weiter, Gralssuche. Also ich meine schon, dass man Zugang zu altem Wissen hatte. Und diese Linie geht auch weit zurück. Das ist also ausgehend jetzt mal aus den 30er, 20er Jahren, gehst du zurück in diese Neo-Templer-Zeit, 19. Jahrhundert. Haben auch schon öfter, also ich habe schon öfter darüber geredet, über die okkultistischen Strömungen im 19. Jahrhundert. Und einige waren da auch in Deutschland richtig stark. Und die kannst du weiter zurückverfolgen über Rosenkreuzer, dann Tempelritter oder auch dann eben der Deutschordensritter, was da so eine besondere Ableger war. Ich glaube, dass es da diese Linien gibt. Das ist meine Überzeugung. Man kann es nicht hundertprozentig beweisen, aber ich glaube, diese Antarktis-Expedition von 38, 39, die ist nicht einfach ins Blaue hineingestartet. Ich glaube, die hatten ein Ziel. Die wussten, was sie suchen. Ob sie es dann gefunden haben oder was sie gefunden haben, das ist natürlich dann das Nächste. Ja, und hier nochmal eine schöne Briefmarke hier von Admiral Byrd, die da noch an seine Mission erinnert. Und wie gesagt, der war in seiner Zeit war das ein Pionier, also ein hoch angesehener Mann. Ne? Das ist wirklich wichtig, weil heute immer Admiral Byrd, das klingt schon immer so nach Aluhut oder so. Aber ich meine, dieser Mensch hat in seiner Zeit, war der wirklich angesehen. Ne? Und der hat nicht irgendwelche Fantasiegeschichten erzählt. Der war hoch angesehener Mann, absoluter Spezialist. Ne? Und apropos, wo wir schon bei hier Admiral Richard Byrd sind. Nur so eine kleine Nebengeschichte, die uns jetzt mal kurz wegführt aus der Antarktis. Der Richard Byrd kommt auch aus einer interessanten Familie. Und er hat einen Cousin, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie hieß der nochmal, Charles Byrd, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So. Aber es ist auf jeden Fall der Cousin von Admiral Byrd. Der war ein Mann, war ein Geschäftsmann. Und zum einen war es der Gründer von der Civil Air Patrol. Das ist so eine in Amerika so eine Organisation, eine zivile Organisation, die aber gegründet wurde, um die Luftwaffe, die entstehen, das war damals alles nicht so wie heute, um die zu unterstützen, technologisch, Fundraising und so weiter. Civil Air Patrol. Und der Gründer von Civil Air Patrol war der Cousin von hier Admiral Byrd. Aber was es noch interessanter macht, dieser Cousin von Admiral Byrd, der war auch Immobilienbesitzer und unter anderem hat ihm dieses Gebäude hier gehört. Und ich weiß nicht, ob man es gleich erkennt, aber man kann es hier oben auch lesen, so in den weißen Schrift, ein bisschen klein. Dieses Gebäude, das ist das Texas Schoolbook Depository in Dallas, Texas. Und Kenner von euch werden genau wissen, um was es da geht. Das ist das Gebäude, aus dem heraus angeblich Lee Harvey Oswald Kennedy erschossen hat. In Dallas. Und Lee Harvey Oswald hat gerade mal ein paar Wochen, bevor dieses Attentat war, 5 Wochen oder so, 5 Wochen vorher hat er überhaupt erst den Job bekommen in diesem Texas Schoolbook Depository. Und wem gehört das Texas Schoolbook Depository? Dem Cousin von Admiral Byrd. Ja, Freunde, es ist halt eine kleine Welt. Es ist bestimmt nur ein Zufall. Es ist halt, gibt halt nicht so viele Familien und ich. Also diese Connection, ich finde die richtig krass, weil Kennedy könnte man ganz viele reden, aber naja, sei es drum. Ja. Fahren wir mal fort. Ja. Nachdem er dann eben diese Expeditionen war, übrigens auch nochmal, genau, weil viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber hier Neuschwabenland, da ist doch offensichtlich was. Aber was zum Beispiel auch dagegen spricht, ist, ja, also in den Jahren danach gab es immer wieder Expeditionen auch nach Neuschwabenland. Also nach dieser Operation High Jump, die definitiv so war. Da sind Leute umgekommen und da gab es Verluste. Die Expedition wurde abgebrochen und Admiral Byrd hat danach dieses Statement abgegeben von den superschnellen Flugmaschinen. Das ist keine Frage. Aber danach, in den Jahren danach, gab es immer wieder auch Expeditionen dahin und hat man nie mehr wieder was gehört von irgendwelchen Flugscheiben, die aus Neuschwabenland aufgestiegen sind und so weiter. Also deswegen, es ist geheimnisvoll. Aber ich meine, was wirklich mit dieser Operation High Jump damals passiert, das weiß man nicht. Aber insgesamt wurde es dann erstmal ruhiger. Und man hat dann Ende der 50er Jahre den Antarktis-Vertrag abgeschlossen, in dem die wichtigsten Länder, die auf der Welt halt miteinander gesagt haben, okay, Antarktis, das erklären wir als eine Sonderschutzzone. Dort gibt es keine Ausbeutung von Ressourcen, wenn überhaupt, dann wissenschaftliche Untersuchungen, aber auch die streng lizenziert und wir schließen das ganze Ding einfach mal ab. Aus welcher Motivation heraus das Ganze gemacht wurde, erschließt sich mir auch nicht. Heutzutage erzählt man natürlich immer, naja, es geht um Umweltschutz. Ja, der Mensch ist ja schon überall und plündert die Erde aus und ist doch schön, wenn wir da wenigstens einen Kontinent machen wir Umweltschutz und Naturschutz und dort verbieten wir all diese Dinge. Ja, aber das ist halt, das glaube ich nicht, dass es in den 50er Jahren das Hauptargument war. Das ist so typisch in unserem Zeitgeist heraus. Aber in den 50ern war das kein Argument. Ja. Und auch heute ist es natürlich sehr dünn. Denn was heißt denn schon Umweltschutz in der Antarktis? Nach offizieller Lesart gibt es ja da kein Leben. Da lebt ja nichts. Ja, an der Küste haben wir die Pinguine. Aber das ist ja nur ein relativ kleiner Streifen an der Küste, wo die Pinguine sind. Wenn man dann in die Innerantarktis reingeht, gibt es ja kein Leben mehr. Das ist, also da leben keine Tiere, da gibt es keine Pflanzen. Wenn überhaupt, dann gibt es irgendwelche Mikroorganismen oder so. Und selbst da, also offiziell ist ja da nichts außer Eiswüste. Aber hey, da wird geschützt, da werden andere Teile der Welt, die werden geplündert oder werden Kriege geführt, wo Millionen sterben wegen dem verdammten Öl. Aber an der Arktis, da machen wir Umweltschutz. Nein, diese ganze Geschichte mit dem Umweltschutz und heutzutage hat es nochmal ein anderes Wort, Umweltschutz klingt schon wieder so altmodisch. Heute spricht man von Klimaschutz. Das sind aus meiner Sicht vorgeschobene Argumente. Aber sei es wie es ist, dieser Antarktis-Treaty und dann gibt es halt immer wieder, wie auch hier, so Konferenzen, wo die wieder zusammenkommen, wo das erneuert wird. Das steht bis zum heutigen Tag. Und das ist im Grunde genommen, was die Antarktis versiegelt. Und du kannst dort nicht frei einfach hingehen und frei rumreisen. Also man kann dorthin, aber wenn dann auch nur so an die Küste, da kann man so mit der Kreuzfahrtschiff irgendwie hinkommen. Aber man kann nicht so ohne weiteres dort frei rumreisen. Also es gibt Leute, die es immer wieder gemacht haben. Vor allem auch eher so aus sportlichen Abenteuermotiven. Also da gibt es eine Handvoll Skandinavier, die halt dann irgendwie sich das beweisen wollten, mit auf Langlaufschienen da irgendwie durch die Antarktis zu queren. Gab es immer wieder auch Fälle von Leuten, die dann da verschwunden sind oder die dann mitten im Nichts auf einmal vom Militär aufgehalten wurden, gesagt haben, hey, du musst hier verschwinden und gehst wieder nach Hause. Leute, die definitiv jetzt nichts zu tun hatten mit irgendwelchen anderen Erdmodellen, sag mal Flat Earth oder Hollow Earth, also sondern Leute, die es wirklich nur rein sportlich gemacht haben, die nichts mit dem ganzen okkulten Kram zu tun hatten, gab es dann immer wieder diese Berichte, dass überraschenderweise kommst du da nicht so ohne weiteres voran in der Antarktis. Interessant natürlich auch, deswegen habe ich dieses Bild hier ausgewählt. Ich meine, man beachte so ein bisschen diese Symbolik hier drin, ja, wie das so, was erinnere ich das hier bei der Antarktis-Konferenz. Aber egal. Dennoch gab es mal eine Zeit, das war in den 70er Jahren, da hat Neuseeland, die Fluggesellschaft von Neuseeland, die haben dort Sightseeing-Flüge angeboten in die Antarktis. Mit richtig großen Passagiermaschinen, also so große Boeings, wie sie auch so interkontinental rumfliegen, die so ein bisschen modifiziert, angepasst auf die Bedingungen. Und du konntest dann mit, wenn du ordentlich bezahlst, war bestimmt nicht ganz billig, aber es sind Leute aus aller Welt gekommen, konntest du dort an Sightseeing-Flügen teilnehmen. Da sind die Maschinen dann gestartet in Neuseeland und dann in die Antarktis und dort zum Teil im Tiefflug, also relativ tief, unter 1000 Meter oder sowas, dann über die Antarktis und dann konntest du ein bisschen die Eisberge anschauen und so weiter. Und zum Teil waren dann so bekannte Leute wie Edmund Hillary, der Neuseeländer, der erste Mensch, der auf dem Mount Everest gestiegen ist, der war dann so Führer dort. Das war ein ziemlich exklusives Ding, also First Class, ja. Das Flugzeug hat nie dort gelandet. Das war nur so ein Ausflug sozusagen. In 2-3 Stunden cruist man über den Arktis, also ein Long Drink genannt, und kann sich das mal so angucken, die Eisberge. So. Ja, und es gab so eine Reihe von Flügen. Ja, insgesamt waren es gar nicht viel, so 7 oder 8 oder 9 oder so ähnlich. Denn bis dann einer von diesen Flügen dann auf einem Berg, der den bezeichnenden Namen Erberus hat, auf den Mount Erberus dann zerschellt ist. Das ist das Flugzeugunglück, ihr findet das, wenn ihr es recherchieren wollt. New Zealand Flight 901, Flug 901 von New Zealand Airways. Das war, glaube ich, 1979. Ist diese Maschine, fliegt so über das Schelfeis und knallt halt direkt an diesen Mount Erberus. Volle Kanne einfach drauf. Ungehindert, ungestoppt im vollen Flug. So. Und naja, es gab danach natürlich, wie es immer bei solchen Flugzeugunglücken ist, eine Untersuchung. Und man hat dann sehr schnell, hat man dann den Piloten verantwortlich gemacht. Der Pilot hat das falsch gemacht. Der Pilot ist viel zu tief geflogen, obwohl es die anderen auch gemacht haben. Darum ging es bei diesem Sightseeing-Flug. Und der Pilot hat irgendwie Fehler gemacht und auf Sicht, es war gutes Wetter, das hätte er sehen müssen. Und der Pilot war schuld. Ja. Und dann schließt man eigentlich den Deckel und man hat dann auch diese Flüge aufgehört. Ja. Aber das kennen wir übrigens auch, oder? In den letzten Jahren gab es auch immer wieder Geschichten mit Flugzeugen, ob das diese German Wings-Geschichte in Frankreich ist, in den französischen Alpen, wo es auch der Pilot war, der angeblich Suizid begangen hat. Ob es diese Geschichten sind von dem malaysischen Flugzeug, was im Südpazifik irgendwie verschwunden ist, wo man bis heute nicht genau weiß, was da eigentlich läuft. Es wird immer ganz schnell gesagt, der Pilot war es. Also auch praktisch, der Pilot ist tot, du hast einen Verantwortlichen, man kann dann vielleicht dann auch Entschädigungen und so weiter regeln und dann ist so ein Ding zu. Allerdings ist es in diesen modernen Fällen, genauso wie damals auch, ist es so, dass in dem Umfeld des Piloten, die Familie von dem Piloten, die haben das nicht akzeptiert. Auch innerhalb von New Zealand Airway, da gab es viele Leute, die haben das nicht akzeptiert, weil die Piloten eben sehr, sehr erfahrene Piloten waren. Das waren sehr gute Piloten, super erfahren, Spitzenleute in Neuseeland. Neuseeland ist auch einfach ein kleineres Land. Und es hat tatsächlich so aus dem privaten Umfeld ging es los. Die Familie von dem Flugzeug-Captain und dann auch Freunde und so weiter, die haben auch wiederum Freunde gehabt, die irgendwo im Parlament sitzen und so weiter. Und dann haben die es tatsächlich geschafft, anders als eben im Fall German Wings, haben die das damals geschafft, diesen Fall eine so große Öffentlichkeit zu geben, und immer wieder darauf hinzuweisen, auf Ungereimtheiten, die da sind, dass tatsächlich irgendwann die öffentliche Meinung gekippt ist. Und dann die öffentliche Meinung in Neuseeland so weit war, dass man gemerkt hat, hey, die verarschen uns. Das war nicht der Pilot, da muss irgendwas anders sein. Also hat man noch einmal eine neue Untersuchung gestartet und da ist dann was ganz anderes rausgekommen. Und das ist interessant, da ist dann rausgekommen, dass in der Nacht vor dem Flug, wurde der Flugplan, die Koordinaten im Bordcomputer wurden geändert. Und der Pilot und das wurde dem Piloten nicht mitgeteilt. Und die Piloten gehen also davon aus, der Bordcomputer ist programmiert mit der geplanten Flugroute. Aber in Wirklichkeit wurde es verändert. Und die Flugroute wurde so verändert, dass das Flugzeug direkt auf diesen verdammten Berg zufliegt. Jetzt könnte man sagen, na gut, aber bei gutem Wetter hätten die es immer noch sehen können. Aber ey, okay, Da gibt es auch optische Phänomene, das ist, du fliegst über Eis, das ist Schelfeis, das ist weiß, der Berg ist weiß, du siehst dann vielleicht keinen Kontrast mehr, selbst bei gutem Wetter kannst du es nicht unterscheiden. Vor allem, wenn du dann eben noch im Kopf das fest hast, ja, wir haben ja die Flugroute vom Computer, wir steuern da gar nicht selber. Und das ist natürlich ein Hammer. So. Wer kann denn sowas machen? Flugrouten, also Computerpläne so manipulieren. Und da stellt sich halt natürlich schon die Frage, oder der Verdacht, dass es hier nicht irgendwie einfach nur ein Unfall war, sondern dass es ganz bewusst gemacht wurde. Das ganz bewusst gemacht wurde, um diese Flüge in die Antarktis zu stoppen. Und das war auch das Ergebnis. Denn nach diesem Flug gab es nie mehr wieder einen Erkundungsflug mit touristischem Hintergrund, wo einfach Menschen wie du und ich, obwohl es sehr teuer ist, aber wo halt Leute aus, aus dem Volk sozusagen sich das angucken können, das wurde danach gestrichen. So. Und der Verdacht, also es ist groß, dass da auch nachgeholfen wurde, ganz aus dem Grund, weil man einfach nicht wollte, dass dort zu viel Traffic Richtung Antarktis geht. Ja, wenn da Neuseeland anfängt, dann kommt auf einmal noch mehr und so weiter, das wollte man nicht. Und so hat es dann auch ein sehr, sehr jähes Ende gefunden. Ja, die zivile Antarktis, Forschung kann man nicht sagen, das Reisen dahin. Ne? Ja, aber jetzt kommen wir ein bisschen mehr in unsere Zeit. Und in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, sind eine ganze Reihe von interessanten Menschen, Persönlichkeiten auf die Antarktis gekommen. Und das ist an sich schon, jeder einzelne Fall ist interessant. Und als Gesamtes halt lässt einen auch Fragen stellen. Und eine von den bekanntesten Figuren ist dieser Mann hier. Das ist der Patriarch Kyrill. Das ist das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Und russisch-orthodoxe Kirche ist groß, ja, und alt. Ja. Also es ist altes Christentum, auch verbunden mit den anderen orthodoxen Kirchen, also griechisch-orthodox, und dann gibt es noch ein paar andere kleinere. So. Aber der ist also eine sehr einflussreiche Figur. Und dieser Kyrill, das war letztes Jahr, im Februar letztes Jahr, 2016 war das, da hat sich zunächst mal Kyrill getroffen mit dem Papst der Katholiken. Und das war ein historisches Treffen. Das erste Mal seit fast 1000 Jahren, da sind wir weit im Mittelalter drin, wo eben dieses große Schisma entstand, also die große Trennung zwischen Westkirche und Ostkirche, ja, zwischen Katholizismus und den Orthodoxen. Und über 1000 Jahre haben die sich nicht einmal begegnet, die Oberhäupter. Die haben zwar Kriege gegeneinander geführt und immer wieder gab es Reibereien, aber die haben sie nie getroffen. Und dann letztes Jahr, eigentlich ohne großartige Vorbereitung, also es kam auf einmal relativ plötzlich, kam die Nachricht raus, die haben sich getroffen. Der Papst, wie heißt er denn? Das war nicht der von jetzt, der Franziskus und der Kyrill, haben sich getroffen. In Kuba. Von allen Orten ausgerechnet Kuba. Ich meine, das ist auch schon wieder, warum treffen die sich in Kuba? Das ist wie, warum da? Ja, es ist, aber vielleicht ist es so eine Art neutraler Ort für die beiden. Also Kuba hat sowohl die Russen haben Einfluss auf Kuba nach wie vor durch die Politik, Sozialismus und Castro und so weiter. Aber Kuba ist auch eins von den katholischen Ländern Lateinamerika. Und vielleicht hat man das so als einen gemeinsamen Ort gesehen, warum auch immer es gerade Kuba war, ist dahingestellt. Aber es war ein historisches Treffen, ja. Also was ganz Besonderes, dass die beiden sich treffen. Ja. Und wenig danach, der Kyrill reist dann von Kuba nach Lateinamerika. Und wo er schon mal in der Ecke war, so erzählt man sich das dann, hat er halt auch die Antarktis besucht, um dort eine orthodoxe Kirche einzuweihen. Also da haben sie ein Kirchlein gebaut, russisch-orthodox. Und das war dem sein Job, der sollte es da einweihen. Hätte natürlich auch jeder andere orthodoxe Priester machen können, nicht unbedingt der Kyrill, aber so war das Narrativ. Jetzt gibt es aber dahinter noch eine ganz andere Story. Und die will ich euch jetzt mal erzählen. Und die ist wirklich richtig abgefahren. Und ich weiß auch nicht, inwieweit die stimmt, inwieweit ich die selber glauben soll, weil es so far out ist. Aber trotzdem möchte ich sie mit euch teilen. Zum einen, weil diese Geschichte hier im Westen relativ unbekannt ist. Und zum anderen, sie zumindest in Russland in den Mainstream-Medien schon gebracht wurde. Also wenn es den, das ist jetzt vielleicht, gut, vielleicht nicht die richtige Referenz, aber wenn schon dort in den Mainstream-Medien, also auch im Fernsehen dort kam, denke ich, ist es okay, auch mal diese Geschichte hier euch zu erzählen. Wie gesagt, ob sie wirklich wahr ist, ob einzelne Details wahr oder falsch sind, das mag ich nicht so sagen. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall spannend und gehört hier rein zu diesem Komplex Antarktis. Und die Geschichte führt uns zurück oder führt uns mal raus aus dem Thema Antarktis. Und wir kommen mal an einen anderen wichtigen Ort auf dieser Welt, nämlich Mekka. Das ist Mekka, das ist die große Moschee von Mekka. Die Kaaba ist dort dann auch. Ihr wisst, es ist der zentrale Ort der Muslime, das wichtigste Heiligtum der Mohammedaner. Und dieses Bild wurde aufgenommen am 11. September 2015. Und am 11. September 2015, und das ist jetzt erstmal, das sind gesicherte Fakten, ja. Also ich sag's immer dazu, wo man nicht mehr weiß. Aber das ist erstmal ein Fakt. Es gab an diesem Tag kam es zu einem ganz seltsamen Gewittersturm. Seltsam schon mal deshalb, weil wir reden ja von Saudi-Arabien, das hat ja nicht so wirklich so oft Gewitterstürme. Aber da hat sich was zusammengebraut an dem Tag. Und es soll dann ein Blitz eingeschlagen sein. Es gibt auch Filmaufnahmen davon und dieses Foto ist auch echt. Und der Blitz ist in einen von diesen großen Kränen eingeschlagen, die dort eine riesen Baustelle hatten. Ne? Und der Kran ist daraufhin umgestürzt oder soll umgestürzt sein. Und da sind dann über 100 Leute gestorben, also bei dem Unfall. Ja. Ein großes Unglück. Ja. Jetzt, ich kann mich noch genau erinnern, an als diese Geschichte gekommen ist. Weil was mir damals schon natürlich sehr seltsam aufgestoßen ist, wenn man es dann recherchiert hat, wem gehören diese Kräne? Die gehören einer Baufirma, die wiederum der Familie Bin Laden gehört. Bin Laden? Ja, derselbe Bin Laden, der mit 9/11 und wisst ihr schon Bescheid, ja? Die Kräne gehören der Familie Bin Laden, weil die halt in Saudi-Arabien das größte Bauunternehmen im Land hat. Ja? Und ich meine, ist es nicht allein schon das, ist ja schon, reicht doch schon aus, für wirklich um seinen Kopf ein bisschen zu verdrehen, dass am 11. September, 9/11, die Bin Ladens sind involviert und da passiert dieses Unglück und Leute sterben. Und ich meine, das war an sich schon kurios. Ja? Und das Ganze soll nur passiert, wenn man einen Blitz einschlägt. Aber ich meine, kann ein Blitz einen Kran umschmeißen? Also ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Ne? Aber gut, so habe ich das damals zur Kenntnis genommen und war auch erstaunt darüber. Aber jetzt kommt der Teil, der ein bisschen wirklich far out ist. Und ich überlasse es euch selbst, auch vielleicht selber nachzuforschen und eure eigene Intuition, wie ihr diese Geschichte gewichtet. Was erzählt wird, ist, dass diese Explosion, dieser Blitz, dieses ganze Unwetter ausgelöst wurde durch ein Artefakt, was bei diesen Baustellen, bei diesen Ausgrabungen gefunden wurde. Es soll dort in Mekka eben, und wir sind wirklich hier im Bereich der großen Moschee, also das Downtown Mekka, wenn ich so sagen will, also ist wirklich das Zentrum, um was es da geht. Ja. Dort soll ein Artefakt, soll man bei den Bauarbeiten auf ein Artefakt gestoßen sein, was die Arche Gabriel genannt wird. Und Arche, im Englischen Arch, Arch of the Covenant, ist ja die Bundeslade. Mit Arch ist da gemeint eine Lade, eine Kiste, eine Schachtel, wenn du willst. Irgendein Gefäß und da ist irgendwas drin. Und es nennt sich die Arche von Gabriel. Und auf die sollen sie dort gestoßen sein. Und diese Arche von Gabriel, naja, wir hatten dieses Thema schon, Artefakte aus ganz alter Zeit. Die kann man natürlich religiös einordnen, sagen, hier passieren die göttlichen Wunder, oder vielleicht sind aber diese Artefakte eher technischer Natur. Dieses Artefakt soll eher technischer Natur sein. Oder, naja, ich meine, gut, wenn du jetzt gläubig bist, könntest du auch sagen, ist es ein Artefakt von Gott, vom Erzengel Gabriel selbst. Und deswegen funktionieren da ein bisschen komische Dinge so. Und es wird eben erzählt, dass aus diesem Artefakt, das ist das ist mal schwierig, dann in Worten zu beschreiben, weil wir wissen vielleicht gar nicht genau die Natur von dieser Technologie. Aber es wird so beschrieben, wie als ob aus dieser Box, als man die bergen wollte, so eine Art Plasmaausbruch kam, der dann dazu gesorgt hat, dass es überhaupt erst zu diesen Entladungen kommt. Also der auch Einfluss genommen hat eben auf das lokale Wetter dort und dann zu diesen Blitzentladungen geführt hat. Und dass da so viel Energie frei wurde, dass deshalb eben dieser Kran da umgestürzt ist. Ja. Die Geschichte geht sogar noch weiter. Sie sagen, dass dann wenige Wochen danach, nach diesem Ereignis, das war kurz vor der Hadsch, vor der berühmten großen Pilgerfahrt der Mohammedaner in Mekka, wo dann wirklich Millionen von Leuten kommen. Ne? Und wenn ihr euch erinnert, in der Hadsch in diesem Jahr, Ende 2015, Herbst 2015, da kam es noch zu einem weiteren großen Zwischenfall. Es kam zu einer sogenannten Stampede, also einer Massenpanik. Und die Zahlen, wie viele Leute da ums Leben gekommen sind, die variieren auch. Also manche, ich habe Zahlen gehört, wo Leute gesagt werden, dass über 1000 Leute hier gestorben sind. Und das ist jetzt auch erstmal Fakt. Also diese Massenpanik gab es. Ja? Allerdings in dieser skurrilen Geschichte, die wir hören, da wird eben erzählt, dass diese Massenpanik ausgelöst wurde durch eine weitere so eine Plasmaentladung, weil man eben an diesem Tag nochmal versucht hat, diese Lade von Gabriel zu bergen. Und sie soll nochmals rausgehauen haben, was dann zu dieser Massenpanik geführt hat. Weiß nicht, ob es stimmt. Weiß ich nicht. Ja, so Massenpaniken war doch nicht das erste Mal dort in Mekka. Also, na, egal. Die Geschichte geht dann weiter, dass daraufhin dann die Saudis die Russen um Hilfe gefragt haben. Die Russen. Was schon interessant ist, weil Saudis und Russen, das ist auch nicht unbedingt das beste Verhältnis. Aber sie haben nicht die Amerikaner um Hilfe gefragt, sondern die Russen. Und zwar, weil es in den Traditionen vor Ort in Mekka, also die Imame, diese alten Familien dort, die hatten irgendwie die Information, dass die kyrillische Kirche, die orthodoxe Kirche, dass die im Besitz ist von einem antiken Text, in dem eine Art Anleitung ist, wie man mit diesem Gegenstand, mit diesem Artefakt umzugehen hat. Ein Text, den angeblich, das ist halt die Tradition, den angeblich der Erzengel Gabriel Mohammed gegeben hat. Mit der wirklich, wie so eine Gebrauchsanleitung, wie du mit diesem Ding umzugehen hast, welche Gefahren da sind, was du nicht machen darfst und was du machen musst, um mit diesem Gerät, ja, um mit dem zu arbeiten, ist das vielleicht schon zu viel gesagt, ich weiß es nicht, um mit dem halt umzugehen, ja, mit diesem Device. Und angeblich soll eben dieses uralte Dokument, so uralt ist es gar nicht, also zur Zeit von Mohammed dann sozusagen, angeblich soll dieses Dokument auch auf diversen Wegen in Konstantinopel gelandet sein. Und dann genau bei dem Kreuzzug, über den ich auch schon manchmal gesprochen habe, der angeführt von den Venezianern Konstantinopel geplündert hat. Also die Kreuzfahrt also nach Konstantinopel, 1204 oder so war das, der dritte Kreuzzug, glaube ich, und haben die Stadt geplündert. Und da haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass da schon ein gewisser Wissenstransfer vielleicht nach Europa, Venedig, Tempelritter gekommen ist. Aber es wurde natürlich ganz viel von diesen alten Manuskripten und Wertgegenständen, Artefakten und so weiter. Ganz vieles von dem wurde natürlich versucht, vor den plündernden Kreuzfahrern in Schutz zu bringen. Und so auf diesem Wege soll dieses alte Dokument von Konstantinopel nach Moskau gekommen sein. Und seitdem eben seit dem 13. Jahrhundert im Besitz dann der orthodoxen Kirche. Und aus welchem Grund auch immer sollen die Saudis das gewusst haben und haben deswegen dann die Russen um Hilfe gefragt, ey, boah, was machen wir da? Die Geschichte geht dann weiter, jetzt kommt wieder ein bisschen Hard Fact. Es ist dann tatsächlich ein russisches Forschungsschiff, begleitet von mehreren Militärschiffen. Es ist ein paar Wochen darauf dann in Saudi-Arabien angekommen, am Hafen von Jeddah, das ist im Süden von Saudi-Arabien, ein großer Handelshafen. Und hat dort angelegt. Ist auch schon, passiert nicht so oft, aber könnte man immer sagen, na gut, die haben mal ein Proviant für ihre Mission, was auch immer, kann man ja anlegen, Hafen ist immer international und so. Aber auf jeden Fall war dieses so ein russisches Forschungsschiff dort in Jeddah und ist dann von dort aus zusammen mit den Kriegsschiffen aufgebrochen nach Süden, via Südafrika, dann in die Antarktis. Dasselbe Boot. Und die Geschichte geht eben, dass diese hier russische Spezialteams es halt geschafft haben, diesen Gegenstand zu bergen, auf das Schiff zu bringen und dann in die Antarktis zu bringen. Jetzt eben zur selben Zeit findet dieses historische Treffen von dem Kyrill, dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche, mit dem Papst statt. Und bei diesem Treffen mag es ja vielleicht genau um diese Frage gegangen sein, wie geht man mit diesem Ding um? Und auch dort die Geschichte, ich kann es nicht verifizieren, aber viele Quellen berichten das, dass bei diesem Treffen von den beiden religiösen Oberhäuptern, dass dann wiederum der Papst Franziskus ein weiteres geheimes Dokument hatte, was wiederum aus den vatikanischen Archiven kam. Wer weiß, wo, wann das in die Hände der Kirche gelangt ist. Vielleicht auch Zeit der Kreuzzüge oder wo auch immer. Und dass dieses Dokument auch eine ganz wichtige Rolle spielt bei dem, wie man mit diesem Artefakt umgeht. Und dass das der Franziskus dem Kyrill gegeben hat oder auch mit auf den Weg gegeben hat und vielleicht auch den Segen, also ey, Kyrill, mach das jetzt auch für uns, was auch immer, um was es da geht, das ist jetzt deine Aufgabe, die Vorsehung oder Gott will, dass du das machst. Und eben kurz nach diesem Treffen ist dann eben Kyrill in die Antarktis runter. Und soll dort angeblich dann eben auch also vom Papst ein Dokument gegeben mitbekommen haben. Ja. Die Geschichte geht dann weiter, dass dann eben in der Antarktis selber dann dieser Artefakt, man nennt sie eben die Arche von Gabriel, die Arche Gabriel, die soll dann in die Innerantarktis gebracht worden sein, an einen unbekannten Platz. Und da soll dann der Kyrill ein gewisses Ritual abgehalten haben, was auch immer das sein mag. Es soll unter anderem auch involviert sein, das finde ich auch sehr interessant, in dieses Ritual Erde aus Russland. Also dieses Schiff hat auch Erde aus Russland gebracht. Diese Erde soll dort auch irgendwie Verwendung gefunden haben. Warum finde ich das interessant? Weil das wiederum Erde ist, zum einen kommt es in diese ganzen Vampir-Story immer vor, also die Erde, und zum anderen, und das ist jetzt wirklich abgefahren, aber ich will auch nicht mich zu verrennen, weil wir haben noch viel Zeug zu bereden, aber rund um 9/11, und wer weiß, wer mich kennt, weiß, dass ich mich da viel auch mit den Fakten auseinandersetze, die Dr. Judy Wood liefert. Und eins von diesen komischen Dingen, die da sind bei 9/11, über Wochen, Monate, wurden nach 9/11 ständig ganze Lastwagenladungen voller frischer Erde auf diesen Ground Zero gebracht. Dort abgeladen, verteilt, gewässert und dann wieder aufgeschaufelt, wieder weggeladen, permanent ausgetauscht. Im Sinne, dass diese Erde, feuchte Erde, irgendwie diese Effekte von welcher Technologie auch immer da zum Einsatz gekommen ist, die irgendwie zu neutralisieren. Und nur deswegen wollte ich es nur einsprechen. Ich kann es jetzt nicht alles genau erklären, die 9/11-Geschichte, das mache ich ja ein andermal. Aber deswegen ist es mir erwähnenswert, dass, weil es mehrere eben berichten, dass da auch eben diese russische Erde so eine Rolle gespielt hat bei diesem Ritual. Ja. Und naja, das ist halt da so eine Connection, die ich da sehe. Ja, wie gesagt, ob was an der Geschichte wahr ist, es lässt sich nicht verifizieren. Was wir definitiv wissen, ist dieses Ereignis. Was wir definitiv wissen, ist der Kyrill war in der Antarktis. Wir wissen von dem Treffen von Kyrill und dem Papst Franziskus. Wir wissen von dem russischen Forschungsschiff, was via Jeddah dann in die Antarktis gefahren ist. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Aber ob es jetzt wirklich diese Story gibt mit der Arche von Gabriel und was für eine Art von Device es ist, sei mal dahingestellt. Aber ich wollte jetzt zumindest mal diese Story auch mitteilen, weil, wie gesagt, in Russland ist das bekannter. Also da werden über solche Dinge auch öffentlich gesprochen. Bei uns hat man gleich Angst, sich zu verbrennen. Und ich meine, es mag auch manche geben, die sagen, das ist doch alles Quatsch. Aber ich entscheide selbst, was ihr mit dieser Information anfangt. Ob das eine Relevanz hat oder ob das nicht doch zu viel Fantasie ist. Jetzt weiter mit den Leuten, die in letzter Zeit auf der Antarktis waren. Das ist John Kerry, US-Politiker, der höchste Diplomat des Landes. Der war zu diesem Zeitpunkt war er Secretary of State. Das entspricht im Deutschen dem Außenministerium. Das heißt, er ist der Chef der Diplomaten. Das war noch zur Regierungszeit von Hillary Clinton. Und John Kerry ist dementsprechend als Außenminister ist er der höchste Diplomat des Landes. Die Nummer eins. Ja. Und er hat seine Tour in die Antarktis gemacht an genau dem Tag, wo in USA die Präsidentschaftswahl war. Zwischen Clinton und Trump. Jetzt könnte man eigentlich meinen, das wäre ein wichtiges Ding für jeden amerikanischen Politiker, an diesem Tag in Amerika präsent zu sein. Und letztens auch sein eigener Job hängt davon ab, wenn eben der Trump gewählt wird, was er dann so gekommen ist, dann ist er sein Job los. So ist es auch gekommen. Ne? Aber John Kerry hatte an diesem Tag Wichtigeres zu tun, als in Amerika die Wahl zu verfolgen und dann da in den Elefantenrunden teilzunehmen, Talk-Fernsehen und so weiter. Sondern John Kerry ist in die Antarktis geflogen. Und da stellt sich auch die Frage, ist er da privat hingeflogen? Gibt es da einen schönen Golfplatz in der Antarktis? Kann ja sein, besonderen Reiz auf Eis zu spielen. Oder ist er in seiner Funktion als Diplomat dorthin gekommen? Das ist die Frage, die natürlich auch so nicht einfach zu beantworten ist. Aber die Frage, die sie stellt, bringen wir das wieder in Zusammenhang mit, was wir vorhin gehört haben von Lovecraft und Poe, die schon früher geschrieben haben, dass es da irgendwelche Entitäten, sage ich jetzt mal geben soll. Es ist immer darauf an, kommt immer darauf an, welchen Blickwinkel du es anschaust. Die Christen, die würden jetzt sagen, ja hey, dort in der Antarktis, das sind die Watchers. Die Watchers, also die Engel. Ja, die andere könnten auch sagen, die Nephilim oder so weiter. Ja. Das sind genau diese Narrative, die sich dort rund um die Antarktis schon ganz lange kreisen. Und die Frage ist John Kerry, hat er eine diplomatische Mission dort gehabt, dass er an so einem wichtigen Tag dort in die Antarktis reist? Das eben auch nicht so lange, nachdem auch diese Geschichte mit dem Kyrill und dem Papst war, ja. Seltsam ist auch, und das ist auch jetzt Fact, als John Kerry dann die Antarktis verlassen hat, ist er erstmal nach Neuseeland. Und an dem Tag, wo er in Neuseeland war, gab es ein mächtiges Erdbeben erstmal. 7,4 auf der Richterskala, also richtig ordentlicher Schepperer oder 7,8 oder so, ein großes Erdbeben. Und manche Leute sagen auch da, das ist kein Zufall. Das ist so eine Sache. Erdbeben gibt es natürlich öfter in Neuseeland. Aber manche sagen, das ist kein Zufall, sondern es war vielleicht sogar noch eine Message, die man dem John Kerry noch mit auf den Weg gegeben hat. Von wem auch immer, der da getroffen hat. Nochmal so eine Message hier, nur mal kleine Demonstrationen, kleine Machtdemonstrationen. So ähnlich wie vielleicht ein paar Jahrzehnte vorher man dem Admiral Byrd einfach auch mal gezeigt hat, hey, stopp, weißt du, hier geht's für dich nicht weiter mit deinen Propellermaschinen. Sagen manche Leute, dass dieses Erdbeben ein künstlich ausgelöstes Erdbeben war. Als Machtdemonstration von wem? Von diesen Kräften, Entitäten, die da vielleicht eben in der Antarktis halt rumschwirren. Ja. Und auch da, das ist jedem von uns selbst zu überlassen. So, aber ich wollte euch diese Info durchaus nicht vorenthalten. Also das war rund um den Besuch von Kerry. Rate mal, wer noch da war. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin ist einer von den Leuten, die bei der ersten Mondmission dabei waren. Ja, er war einer von, war es nicht der zweite Mann auf dem Mond, glaube ich, Buzz Aldrin. Heute noch großer Held, so als Raumfahrer und so weiter. Buzz Aldrin, und der ist auch in die Antarktis gegangen. Jetzt, letztes Jahr, das ist Fotos von letztem Jahr. Und da stellt sich auch die Frage, na, warum? Ich meine, der Mann ist schon über 80. Ist das richtige Ausflugsziel, wenn du deine Zipperlein hast? Und tatsächlich war es auch so, auf dem Foto sieht man auch schon, er ist hier medizinisch versorgt. Ja. Sieht man auch hier im Gesicht. Tatsächlich hatte er dann ein medizinisches Problem und musste dann mehr oder weniger notfallmäßig aus der Antarktis wieder evakuiert werden. Und da ist auch das Foto davon, wie sie ihn da eben abtransportieren. Still alive, aber naja. Die Frage ist, warum was hatte der da verloren? Warum hatte man Buzz Aldrin dorthin gebracht? Hat es irgendwas zu tun mit seiner Vergangenheit als NASA-Fahrer? Hat er da irgendein Know-how, was man gebraucht hat? Manche Leute, und ich gebe es euch wirklich nur wertneutral, ihr wisst, dass ich selber gar nicht so sehr an dieser Alien-Geschichte hänge, aber manche Leute sagen natürlich, hey, komm, Buzz Aldrin, der hat halt auf dem Mond was gesehen. Und jetzt haben sie gesagt, hier, jetzt haben wir auf der Erde auch was entdeckt und hier, guckt es mal an, ist das dasselbe wie, ja, also möglich. Ist eine von den möglichen Antworten. Ich persönlich glaube das jetzt nicht so sehr, aber die Frage ist natürlich, was hat Buzz Aldrin dort unten verloren in der Antarktis als alter Mann? Also warum ist es so diese Notwendigkeit da, den da hinzubringen? Und man muss ihn auch wieder evakuieren. Ne? Dazu kam er dann noch in den Tagen, nachdem er dann wieder da war, gab es dann noch die Affäre um den Buzz Aldrin-Tweet. Das ist dieses Ding hier, Twitter. Da ist dieser Tweet erschienen hier, Buzz Aldrin mit diesem Foto hier. Und da steht nur ein oder zwei kurze Sätze. We are all in danger. It is evil itself. Wir sind alle in Gefahr. Es ist das Böse selbst, das Böse höchstpersönlich. Und dazu dieses Foto. Dieses Foto ist ja eine von den Bergen, wo man sagt, das sind Pyramidenstrukturen. Das ist das Nächste, was auch wieder ja in der letzten Zeit öfter gekommen ist. Fotos aus der Antarktis, wo manche Leute sagen, das könnten künstliche Strukturen sein. Jetzt in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich sieht es wie ein Berg aus. Ich sehe jetzt da nichts Gemauertes oder sowas. Aber die Pyramidenstrukturen, die sind schon interessant. Auf dem Foto, und ich habe dann gleich noch eins. Und auch da, ich persönlich glaube nicht, dass der Berg jetzt jemand gebaut hat. Also das sieht für mich nach Natur aus. Aber wenn man sich auch mit dem Thema Pyramiden beschäftigt, ist es schon auffällig, dass einfach die jetzt in den letzten Jahren immer mehr Pyramiden auftauchen. Sei es in China, sei es eigentlich in aller Welt. Und nur ein Beispiel, was ihr wahrscheinlich alle kennt, sind diese bosnischen Pyramiden. Und das ist ja auch so. Bei den bosnischen Pyramiden, ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es Pyramiden sind, die also komplett gebaut wurden. Ich glaube, es ist ein Berg. Aber man findet dort auf jeden Fall bauliche Spuren. Und meine These, es ist auch nur eine These, ist halt, dass man diese Pyramidenstruktur, die hat halt gewisse Features, gewisse Vorteile, gewisse Eigenschaften. Und diese Eigenschaften möchte man sich zunutze machen bei gewissen Technologien. Welche Art, das erschließt sich uns nicht. Das ist eben eher Technologie, die nicht in unseren Universitäten gelehrt wird. Ja, und dazu baut man halt Pyramiden, aber ab einer gewissen Größe wird es dann auch schwierig, die zu bauen. Und ich schätze halt, dass man dann in der Natur geschaut hat, wo findet man denn Pyramidenstrukturen, die schon so ein bisschen da sind. Und die hat man dann vielleicht noch ein bisschen modifiziert für seine Zwecke und ein bisschen umgebaut oder so, oder das eine oder andere baulich da erweitert. Aber das ist im Grunde genommen die große Struktur dann Natur ist und man nutzt sie halt. Also das ist so meine These. Und das könnte halt hier in der Arktis auch sein. Ne? Bei diesem Tweet übrigens muss man auch sagen, das ist natürlich umstritten. Ich weiß bis heute nicht, was da rausgekommen ist. Viele Leute sagen, ja, das ist ein Fake-Account. Und ja, es ist in dieser Welt des Internets so, das ist gut möglich. Ich halte es gut möglich, dass es ein Fake-Account ist. Letzten Endes, die einen sagen so, die anderen sagen so. Fakt ist, dass das hier ist echt. Das ist ein echter Screenshot da. Also Buzz Aldrin, und er hat dieses Ding rausgenommen. Ob es aber jetzt der echte Buzz Aldrin war, ich weiß es nicht. Ja. Ist auf jeden Fall umstritten. Ne? Aber finde ich halt schon krass, dass das auch damit dann in Verbindung gebracht wird. Hier noch ein anderes Foto von einer vermeintlichen Pyramide in der Antarktis. Ist auch offensichtlich ein anderes, als was wir vorhin gesehen haben. Ja, und auch hier, wenn ich es mir genau anschaue, sieht mir das schon nach Fels aus und nicht nach irgendwelchen Mauerstrukturen. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon eine erstaunliche Regelmäßigkeit drin, die ich durchaus der Natur auch mal zutraue. Aber dann eben auch die Frage, sind das nicht tatsächlich Orte, die man nutzt? Und interessant ist halt, dass dieses Meme, dieses ganze Pyramiden-Meme halt erst in den letzten Jahren so massiv auftaucht und auch dann mit der Antarktis in Verbindung steht. Ja, dann war dieser Gentleman hier rechts, links ist ein Führer, weiß nicht, wie der heißt. Interessant auch hier mit dem Virgin-Sticker gleich hier. Virgin, ja. Virgin ist der Richard Branson, auch so Weltraumfahrer. Na egal, aber es geht um den Mann hier. Ich glaube, es ist Prince Harry. Einer von den Söhnen von Prince Charles. Enkelkinder von der Queen. Ne? Und einer von denen war auch an der Antarktis. Das ist, glaube ich, jetzt so 2-3 Jahre alt, dieses Bild. Und da auch wieder, naja, nach außen wird es dargestellt, das ist halt hier ein junger Mann und der ist halt hier, guck mal, wie tapfer, Abenteurer und so weiter. Ja. May Britannia rule again, the seas. Aber ist halt wieder einer, der sich dort einreiht in diese wirklich kuriose Liste von Besuchern. Ne? Und wo wir schon bei Royals sind, haben wir auch diesen hier. Das ist allerdings jetzt, liegt schon ein bisschen länger zurück. Ja. Wir sehen es hier, 2004 ist hier der Stempel. Das ist der König von Spanien. Habsburger, Carlos. Und der war auch in der Antarktis. Vor noch nicht allzu langer Zeit. Wie gesagt, liegt schon ein bisschen weiter hinter, aber ich meine, das ist doch schon eine recht seltsame Liste eigentlich von Leuten, die wir da jetzt haben. Die Geschichte rund um den Kyrill, die Geschichte von John Kerry, das sind wirklich die krassesten eigentlich, die beiden. Aber dann hast du, wir haben europäische Royals, englisches Königshaus, Habsburger. Und auch wenn ich da noch weiter zurückgehe, eben auch so Figuren wie Göring und Himmler, deren Interesse an der Antarktis. Das ist dann doch schon ein ziemlich bunter Reigen eigentlich an Leuten, die da sich dafür interessieren. So. Und alle, ich meine, heutzutage, wenn es da die britischen Royals hingehen, und wenn John Kerry hingeht, dann werden da immer die Narrative geben, naja, das geht um Klimaschutz. Der John Kerry, weißt du, der wollte sich selber da mal gucken, ob die Pinguine da noch ordentlich Lebensraum haben. Das ist ein guter Mann, aber das ist natürlich Quatsch. Wenn, ganz abgesehen davon, dass ich von diese ganze Klimageschichte für ein Hoax halte, das Klima wandelt sich permanent. Aber der menschengemachte Klimawandel, da bin ich sehr skeptisch, sehr kritisch. Für mich sieht das aus wie so eine Waffe, die genutzt wird, um Menschen wieder klein zu halten. Hier, die alte Geschichte vom bösen Menschen, ja, schon öfter besprochen. Aber so oder so, ich meine, wenn John Kerry sich mit dem Klimawandel beschäftigt, was er ganz sicher nicht macht, also ich bin überzeugt davon, dass das nicht seine Agenda ist, dann müsste er dazu nicht in die Antarktis reisen. Das ist der US-Außenminister, der kann innerhalb von kürzer Zeit, kann der von seinen Stäben alle Infos zu bekommen zum Thema Klimawandel, was er braucht. Alle Daten, die er braucht, der muss da nicht persönlich hinfahren und sich irgendwie mit den Pinguinen beschäftigen. So funktioniert das nicht. So, das wäre völlig sinnlos. Das sind nur Narrative, die nach außen hingegeben wird. Ja, Umweltschutz, Pinguine gucken, Klimawandel und so weiter. Die Frage ist, was all diese Leute dort wirklich hinführt. Mächtige Leute. Ja. Und eben auch das britische Königshaus und spanisches Königshaus. Das ist auch so ein Ding, was auch erst in den letzten Jahren entdeckt wurde. Diesen Artikel, das ist hier unten Daily Mail, das ist eine große englische Zeitung, also hier ist Mainstream-Presse. Das haben die, glaube ich, vor 2 Jahren ungefähr veröffentlicht worden sein. Da haben jetzt englische Wissenschaftler haben Tunnel entdeckt, die durch das Eis durchgehen. Und die Tunnel sind von einer erstaunlichen Größe. Hat man hier eben so zum Vergleich mal hier den Eiffelturm, also zu sehen, wie hoch so ein Tunnel ist. Und als Breite da die Westminster Bridge. Nur um zu gucken, wie groß der ist. Das heißt, hier reden wir von Tunneln, da kannst du mit großen Schiffen reinfahren. Und seltsam ist, es soll nicht nur einen von diesen Tunneln geben, es ist ein ganzes Tunnelsystem. Natürlich, sagt man. Ja, das ist, da taut halt irgendwie das Wasser weg und schmilzt dann da raus oder so. So wird es erklärt. Aber diese Tunnel, und das haben sie selber gesagt, ist auch kurios, die sind sehr geradlinig. Das ist jetzt also nicht irgendwie so, wie halt Wasser meandert oder sowas, sondern die gehen da ziemlich geradlinig rein, sodass du auch tatsächlich mit größeren Schiffen, U-Booten, dort reinfahren kannst. Womit wir wieder bei dieser Neuschwabenland-Geschichte werden. Weil ich habe euch ja gesagt, ich glaube nicht an eine wirklich große deutsche Basis. Ich glaube, die hatten eine Forschungsstation, vielleicht ein bisschen noch Wetterdaten und was auch immer. Aber was Großes können sie dann nicht unterhalten haben. Aber dennoch gibt es natürlich, das sind auch wieder historische Fakten, gibt es natürlich diese Geschichte mit den verschwundenen U-Booten in den letzten Kriegswochen und Monaten. Also eine ganze Reihe von hochmodernen, großen U-Booten verschwunden. Man weiß bis heute noch nicht, wo die sind. Und die Gerüchte gehen eben, dass dort Material und auch Leute aus Deutschland rausgebracht wurden, weil Deutschland eh vor dem Zusammenbruch war. Nur glaube ich persönlich nicht unbedingt, dass die jetzt in der Antarktis was aufgebaut haben. Wie gesagt, es ist mir schwer vorzustellen, wie das logistisch funktioniert. Insbesondere, weil wir, und da werde ich vielleicht mal an anderen Stellen mal drüber sprechen, in Südamerika ganz viele Spuren auf flüchtige deutsche Eliten nach 45, da gibt es ganz viele Spuren in Südamerika, Argentinien, Chile. Und unter anderem auch eins von diesen Top-U-Booten ist er dann auf einmal im Rio de la Plata aufgetaucht. Ja. Und ich glaube, da führt mehr in die Richtung. Aber da scheint es eine Verbindung zu geben, weil von Argentinien, Chile ist es eben nicht weit in die Antarktis rein. Ne? Naja, und warum das halt natürlich jetzt interessant ist, wenn da solche Tunnel entdeckt werden, okay, das lässt dann doch nachdenken. Gibt es also dann schon vielleicht gewisse Möglichkeiten, allein schon, dass du mit so einem U-Boot eben da mal tief reinfahren kannst. Und wer weiß, vielleicht begeben sich drin noch, gibt es noch größere Hohlräume, so wie es in der Höhle auch ist. Du gehst in eine Höhle rein, auf einmal kommt irgendeine große Halle oder sowas. Ja? Aber das ist, was britische Forscher entdeckt haben, diese Tunnel dort in der Antarktis. Und guck mal, wer noch da ist in der Antarktis. Lockheed Martin, Antarctic Support Contract. Hot damn. Lockheed Martin, sagt euch das sowas? Lockheed Martin ist ein Rüstungskonzern in den USA. Groß geworden im Zweiten Weltkrieg, als diese überhaupt diese ganze militärisch-industrielle Komplex so gigantisch wurde in diesem totalen Krieg. Geheime Programme, Atombombenbau und so weiter, Raketenforschung. Von Anfang an Lockheed Martin ist einer von diesen Big Playern in dem militärisch-industriellen Komplex. Und das ist auch einer von den Firmen, bei denen man schon ganz lange weiß, mutmaßt, dass es Lockheed Martin so ein Konzern ist, der mit einem Bein in unserer Realwirtschaft agiert. Lockheed Martin, die bauen Flugzeuge, Tarnkappenbomber und so ein Kram und all möglichen Mist. Mit einem Bein in unserer Realwirtschaft steckt er und mit einem anderen Bein schon in den schwarzen Technologien, schwarzen Projekten ist. Breakaway Civilization, was auch immer, wie man das dann terminieren mag. Das ist Lockheed Martin. Ja, die haben große Verbindungen zu hier in Area 51 und all diese wirklich bizarren Forschungen. Da ist Lockheed Martin von Anfang an drin. Ne? Und ich meine, das gibt dem Ganzen doch nochmal einen interessanten Spin irgendwie bei diesem Antarktis. Das ausgerechnet Lockheed Martin eben hier diesen ASC, Antarctic Support Contract, dort davon teil ist. Ein Contract ist ein Vertrag. Antarktischer Support-Unterstützungsvertrag. Das heißt, offiziell sagen die, naja, sie unterstützen halt die Klimaforschung wiederum. Das ist damit die Pinguine da auch Zukunft leben können, ist Lockheed Martin. Danke Lockheed Martin für euer Engagement. Übrigens interessant auch diese Swoosh hier. Guck mal, diese Logos an von denen. Naja. Aber die Frage ist, was für einen Contract haben sie denn da eigentlich? Und an was forschen die da wirklich? Und gerade wie das gibt es nochmal eben so diesen Spin hin in irgendwelche schwarze Hightech, ja, Lockheed Martin. Ja. Ja. Jetzt kommen wir so langsam schon so ans Ende. Ich habe euch jetzt einfach mal diese Fakten dort alle mal zusammengestellt. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was in der Antarktis ist, aber für mich ist es schon ganz lange so. Schon eigentlich im Grunde als junger Mann, wo ich diese Lovecraft und Edgar Allan Poe Bücher gelesen habe. Dann die Geschichte mit dem Admiral Byrd und die seltsame Geschichte mit der deutschen Antarktis-Expedition. Und dann dieser seltsame Antarktis-Vertrag, der im Grunde genommen ein Sperrvertrag ist, der diese Antarktis nicht zugänglich macht, nicht frei zugänglich macht für uns. Auch da, es für mich deutet alles darauf hin, dass in der Antarktis ein paar Schlüssel liegen. Welche Art genau, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich meine, wir haben heutzutage auch große Debatten um die Form der Erde, sprich Globus Erde gegen flache Erde. Der Schlüssel dafür wäre Antarktis. In der Antarktis müssten wir das klären können, ja, weil das hier bei dem flachen Erde-Modell, das geht ja davon aus, so ganz kurz, dass die Erde eine Form hat wie eine Dartscheibe, wenn du willst. Und das Bullseye, das wäre sozusagen der Nordpol, wo alle Kompassnadeln, egal wo auf der Erde, zeigen in die Mitte der Scheibe. Und außenrum wäre dann ein Eiswall, ein Ring aus Eis außenrum. Und das soll die Antarktis sein. Also dass das gar keine homogene Landmasse ist, als Kontinent, sondern es soll außenrum sein. Wenn dem so wäre, dann müsste man es in der Antarktis klären können. Auch eine Diskussion, die allerdings schon ein bisschen älter ist und länger geht, die übrigens auch uns wiederum mit den Leuten wie Rudolf Hess in Verbindung bringt, sind Geschichten wie die Hohlweltlehre, wonach sie eben an den Polen, da geht man wieder davon aus, dass die Erde wiederum eine Kugel ist, ein Globus ist, und an beiden Polen soll es wohl Eingänge geben in diese hohle Welt. Auch da, Admiral Byrd in einer seiner Nordpol-Expeditionen hat er auch ein bisschen freaky Stuff erzählt. Naja, es geht dann bis hin zu der Welteislehre von wie hieß der nochmal, Hörbiger. All diese Dinge, der Schlüssel dazu scheint in der Antarktis zu liegen. So. Dort müsste man, könnten wir erfahren, was Sache ist. Genauso aber eben Antarktis könnte der Hotspot sein für das, was ich eine Breakaway Civilization nennt. Also eine Zivilisation, die muss jetzt eben, manche sagen, das ist halt eine Alien-Basis. Aber es muss ja nicht Alien sein, es könnten eben auch irdische Wesen sein, Menschen meinetwegen, die dort halt auf einer völlig anderen Zivilisationsstufe leben. Ja? Und vielleicht da durchaus in Verbindung getreten sind ab und an. Ja? Und vielleicht ist genau das, was eben Leute wie Rudolf Hess gesucht haben und möglicherweise auch gefunden. Und bei Hess noch ein Ding. Das ist eine Story, die hat, oder ein Gedanken, den hat Joseph Farrell als erster ausgesprochen. Den Namen wollte ich sowieso erwähnen, weil Joseph Farrell einer von den Forschern ist, die so meine Hauptquellen sind, oder bei dem Thema jetzt hier, kann ich nur empfehlen. Der hat ganz viel auch über dieses Thema geforscht an der Antarktis. Und Joseph Farrell hat irgendwann mal den Gedanken formuliert, dass er auch der mysteriöse Englandflug von Rudolf Hess, 1941 war das, dass der vielleicht auch damit zu tun hat. Nur um es kurz in Erinnerung zu rufen, eins der großen Mysterien des Zweiten Weltkriegs, Rudolf Hess, der Stellvertreter von Hitler, also einer der Top-Leute in dem NS-Staat, fliegt ganz alleine, ohne das mit irgendjemandem abgesprochen zu haben, in einer extra präparierten Maschine, fliegt über den Ärmelkanal, über England nach Schottland, springt dort mit dem Fallschirm ab oder macht eine Notlandung und hat sich erhofft, dort Leute zu treffen, die im Umfeld des britischen Königshauses sind, um mit denen dann ja was zu machen, einen Friedensvertrag auszuhandeln zwischen Deutschland und England. Zu einer Zeit, wo der Krieg noch nicht so weit fortgeschritten war, 1941. Ja. Und das ist eines der großen Geheimnisse. Die Engländer haben den einfach abblitzen lassen und einfach eingesperrt, fertig. Ich glaube, von hier Winston Churchill, da gibt es ja dieses schöne Bonmot, Als ihm das so erzählt wurde, hier, der Rudolf Hess ist gelandet und würde Sie gern sprechen, Herr Churchill. Da hat er nur gesagt, naja, er hat Wichtiges zu tun. Die Marx Brothers laufen gerade im Fernsehen oder im Kino. Er wollte sich die Marx Brothers anschauen, nicht im Fernsehen, gar nicht. Ja, wer weiß, was dahinter steht. Aber egal, wir driften ab. Aber die große Frage ist ja, was viele Historiker schon beschäftigt hat, was für eine Motivation hatte Rudolf Hess da? Mein Friedensvertrag aushandeln, okay, aber was... Gibt es irgendwas, was du auch in die Verhandlungen einbringen kannst als Verhandlungsmasse? Joseph Farrell hat diesen Gedanken gehabt, vielleicht haben sie ja was entdeckt in der Antarktis. 1938. Und das, was sie entdeckt haben, hat vielleicht so eine so große Relevanz für das Leben auf der Erde, vielleicht auch Geostrategie, auch militärische Relevanz. Und vielleicht... war Rudolf Hess, ist er mit diesem Wissen nach England geflogen, um den Engländern das hier vorzuhalten. Sagen, ja, guck mal, was wir entdeckt haben. Wäre es jetzt nicht sinnvoll, wir würden jetzt hier unseren Krieg beenden und gemeinsam die große Herausforderung annehmen, was auch immer das ist? Schwer zu sagen, aber der Gedanke ist, finde ich ziemlich brillant. Denn für mich ist es auch so, in der Antarktis ist der Schlüssel. Was es genau ist, weiß man nicht. Hat man Spuren von einer antiken Hochkultur gefunden, wo es auch mal wieder Gerüchte gibt von archäologischen Funden? Hat man eine noch existierende Hochkultur gefunden, die nicht die unsere ist? Handelt es sich um eine Kultur von außerirdischen oder innerirdischen Wesen, also nicht menschlichen Entitäten, so wie es auch Lovecraft und Edgar Allan Poe vielleicht beschreiben? Ist dort dieser Eiswall, von dem die Flat Earther reden? Kommen dort noch weitere Länder rein? Geht es da noch weiter? Ist dort der Eingang in die hohle Welt? Befinden sich dort, ist das, was menschliche Black Projects sind? Und ist nicht überhaupt die ganze Antarktis letzten Endes nicht das Gleiche, von dem man spricht, wenn man Atlantis meint? Atlantis, der Kontinent, der unter Wasser versunken ist? Ja, aber ich meine, das Eis ist auch Wasser. Also könnte man auch sagen, so als Bild, oder? Ich meine, die Antarktis ist bildlich gesehen unter Wasser verschwunden. So. Es ist Wasser drüber, halt Eis. Das ist halt wirklich ein ganz großes Thema. Und ich bin mir auch sicher, so, da werden noch mehr Informationen kommen. Denn theoretisch können wir dahin. Also praktisch wiederum nicht, weil es ist nicht so einfach, dorthin zu reisen. Also selbst wenn du viel Geld hast, ist es... Es gibt dort kein freies Reisen, du hast auch keinen Anspruch. Du kannst nicht irgendwo ein Visum beantragen und bekommst es dann. So. Ja, du musst Lizenzen beantragen bei irgendwelchen United Nations Organisationen und so weiter. Und, naja. Aber dennoch halte ich es für gut möglich, dass wir da in den nächsten Jahren noch mehr Informationen bekommen. Ne? Ja, und jetzt zum Abschluss hier noch, habe ich dieses lustige Foto euch mitgebracht. Das ist in Chemnitz, wo ich wohne. Ne? Chemnitz. Ist das hier ein Kunstwerk? Und es sind Pinguine und die laufen dort so die Klosterstraße Richtung Süden entlang. Und hier auf dem Boden ist markiert in roter Fläche, ich glaube in Rot ist es die Silhouette der Stadt Chemnitz und ich glaube das Weiß ist die Silhouette der Antarktis. Und die sind fast die gleichen. Also die kann man fast übereinander legen, die sind sehr ähnlich. Ja. Ich habe ja noch ein weiteres Bild, wo das noch ein bisschen besser ist. Eine Plakette, die der Künstler da angebracht hat, die das genau erklärt. Das ist hier im Boden eingebracht, sieht man noch so, das Kopfsteinpflaster. Und da steht halt, auf 12 Grad 55 Minuten 11 Sekunden östliche Länge verläuft der geografische Größe genau entlang der inneren Klosterstraße. Also hier diese Stadt, in der Stadtmitte von Chemnitz, genau auf der Straße verläuft dieser Längengrad. Und der geht dort halt eben, Längengrade gehen in Nord-Süd-Richtung und er verbindet Chemnitz nach mehr als 15.000 Kilometer mit der Antarktis. Und der gleiche Längengrad, also wenn man in der Klosterstraße loslaufen würde nach Süden, würde man dann exakt dort in der Antarktis ankommen, wo eine der größten Kolonien von Kaiserpinguinen ist. Und dann eben noch die Umrisse von Stadt, links ist die Stadt Chemnitz, das Chemnitzer Stadtgebiet und rechts ist der Umriss der Antarktis, haben auch diese merkwürdige Synchronizität. Und es ist kein Witz. Es ist ein Kunstwerk, das ist in Chemnitz, ihr könnt euch das anschauen, ich habe das selber schon oft gesehen, die Kinder lieben das Zeug und so und das ist auch ganz, ganz schön gemacht. Ja. Und am Anfang habe ich auch mal gefragt, ist das ein Witz oder ist es echt? Aber ja, wir lassen es einfach mal auch als solche stehen, aber es ist nicht als Witz gemeint, also es ist ernst gemeint, vom Künstler aus gesehen. Ne. Ja, und vielleicht noch witzig, weil ich halt auch noch in der Stadt wohne, also irgendwas mit Antarktis zu tun. Und vielleicht noch zum Abschluss ein weiteres Bild. Ich selber war nie in der Antarktis, aber ich bin auch viel rumgereist. Und ich war in diesem Ort. Dieser Ort ist Puerto Williams. Und das ist der südlichste Ort, den es auf dieser Welt gibt. Also die südlichste Ortschaft. Kleines Dorf, kannst du sagen. Ja. Und das ist auf einer Insel, die gehört zu Chile. Die Insel heißt, wie heißt sie noch? Isla Navarro oder so ähnlich. Aber es ist Puerto Williams. Das ist nochmal südlich von Feuerland. Feuerland sind ja schon diese Inseln so südlich von Südamerika, an der äußersten Spitze unten. Und dann nochmal, dann kommt der Beagle-Kanal und da nochmal südlich ist dann diese Insel und dieses Dorf, Puerto Williams. Und ich war da 10 Tage, 2 Wochen auf dieser Insel, also auch da in den Bergen rumgerannt, also rummarschiert, 10 Tage lang oder so. Und da hinten in den Bergen, das war dann auch der südlichste Punkt, den ich je in meinem Leben erreicht habe. Also wo dann weißt, also jetzt geht's dann bergab und dann siehst du da unten so den... Auch das Meer kommen und wusstest, okay, jetzt südlicher komme ich nicht mehr. Ab jetzt wird auch unsere Wanderung uns wieder wegführen, wieder Richtung Norden. Und ich könnte euch halt unglaublich viel auch über diese Reise erzählen, weil was wirklich seltsam ist, und deswegen erwähne ich es hier, es ist zwar noch nicht Antarktis, aber es geht schon ziemlich weit dort runter. Und jeder, den ich dort unten getroffen habe, egal ob Reisende oder Leute, die dort wohnen, oder auch meine Mitreisenden, auch ich selber, da unten, da sind komische Schwingungen. Also es ist wirklich eine ganz eigenartige Erfahrung, die man da macht. Ganz seltsame Träume, und zwar jede Nacht. Komische Träume, aber auch so Erfahrungen wie Halluzinationen, wie im Drogenrausch zum Teil. Obwohl du bei gröbster Nüchternheit, wie auf einmal so Dimensionen sich so ein bisschen verschieben und du auf einmal gar nicht mehr weißt, ist der Berg jetzt da weit weg oder ist es jetzt 1 Meter vor dir. Lauter solche Geschichten. Und es geht ganz vielen Leuten so. Es ging ganz vielen Leuten so. Es ging mir so und es ging vielen anderen Leuten auch so. Und ich hab immer irgendwie gedacht, oder habe das immer für mich so interpretiert, das ist halt, weil da unten, das ist so ein altes Land, auch dieses Patagonien und so. Und ich meine, da werden auch alle möglichen Fossilien, kann man dort entdecken, weil das ist halt altes Gestein und der Wind, der dort permanent bläst, hat halt alles freigelegt. Und ich habe immer gedacht, das sind so diese alten Schwingungen, die da auf unsere Psyche einwirken. Aber mittlerweile weiß ich nicht, ob das nicht eher ist, was eine Schwingung, die von der Antarktis kommt. Ich weiß, das klingt abgefahren, aber da unten ist wirklich something strange. Also alle die Leute, die ich da getroffen habe, haben das auch so gesehen. Zum Teil Leute, die ganz anders drauf sind als ich. Also ganz rationale Leute, das ist ein Anwaltsjob und sowas. Und die sind unten auch ganz schön, die hatten ganz schön Probleme mit ihrer eigenen Psyche, kann ich euch sagen. Ja. Und zum Abschluss. Es geht eben nicht nur mir so, sondern auch der Humboldt, einer der großen preußischen war das Entdecker, der hat auch eben in Südamerika erforscht. Und der Humboldt hat selber gesagt, in seinen Memoiren hat er geschrieben, es ist eigenartig. Er hat so viele faszinierende Orte gesehen auf seinen Reisen und Inseln und großartige Paradiese auf dieser Welt. Aber jetzt im hohen Alter, wo er ist, das, was ihn am meisten irgendwie beschäftigt und was immer noch in seiner Erinnerung ist und was er am wenigsten greifen kann, was so geheimnisvoll ist, das ist diese Region da unten. Das ist Patagonien. Das ist zwar eigentlich nicht schön. Ich meine, hier ist, wo Berge sind, schon, aber der größte Teil von Patagonien ist einfach nur Steppe. Da wächst fast nichts auch. Und das hat aber irgendwie den tiefsten Eindruck bei ihm hinterlassen. So. Und ich schätze mal, dass es eben noch ein paar Kilometer weiter südlich in der Antarktis dann halt noch ein bisschen tiefer reingeht, dieser Eindruck. Und das vielleicht auch letzten Endes, und so schließt man den Kreis, kommen wir wieder zum Anfang, dass das vielleicht genau diese Schwingungen sind, die dann wiederum die Dichter wie Lovecraft oder Poe halt irgendwie aufgreifen und irgendwie spüren, irgendwas ist dort strange da unten. Ne? Ja, damit kommen wir zum Ende von der Folge heute. Ich freue mich wieder, wenn ihr weiterhin so fleißig kommentiert. Das ist mir echt immer eine Ehre und eine Freude, dass so viele kluge Leute hier mir ihre Aufmerksamkeit schenken und freut mich immer von euch zu lesen auch. Bleibt weiter bei uns treu gewogen, bleibt nur Wieso und uns gewogen, unterstützt unsere Arbeit, die wir machen und würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal auch wieder dabei seid und wenn wir uns dann ja, wieder in traute Runde sozusagen dann hören und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Ciao.